Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte, eine wahre Freundschaftsgeschichte. Das ist der recht ausführliche Titel des Buches von Claudia Klütsch. Und in diesem Buch findet man die Geschichte von Claudia und ihrem Mann und eben diesem Zettel, der das Leben der beiden doch ziemlich verändert hat. Was da genau passiert ist, das erzählt uns Claudia jetzt selbst. Moin, Claudia.
Guten Morgen.
Ein Märchen, sagst du gleich am Anfang deines Buches, ist die Geschichte, die du erlebt hast. Was ist für dich das Märchenhafte an der Geschichte?
Ja, weil es eigentlich, wenn es einem nicht selber passiert wäre, man nicht glauben würde, dass so etwas wirklich in der Realität passieren könnte. Mhm. Das ist für mich das Märchenhafte daran.
Und schon so ein bisschen Happy End auch am Ende, ne? Also es gibt, wir wollen jetzt noch nicht zu viel verraten, es gibt so ein paar Auf und Abs, ne, die wir dann vielleicht auch gleich noch besprechen werden. Aber eigentlich ist es schon ein Happy End, kann man sagen.
Ja, doch. Ne? Ich denke schon, dass es ein Happy End ist. Mhm. Für uns jedenfalls.
Fangen wir mal ganz am Anfang an und der Anfang ist ein Zettel gewesen. Der Zettel ist plötzlich aus dem, ich würde fast sagen, nichts aufgetaucht. Es war ein Hemd, in dem er steckte. Kannst du die Geschichte mal kurz erzählen? Es hat was mit dem Geburtstag deines Mannes zu tun, ne?
Ja, genau. Mein Mann ist in dieser Woche, in der es passiert ist, eben 41 geworden. Und seine Tochter hat ihm ein Doppelpack Hemden geschenkt. Mhm. Ja, und so wie das dann so ist, so sonntags ein bisschen Zeit, dann habe ich die ausgepackt, wollte die waschen und habe die dann ausgeschlagen und dann flog mir dann ein Zettel um die Ohren. Und dann erst habe ich gedacht, das wäre irgendein Müll und wollte ihn aufheben und sah dann das, was draufgeschrieben war.
Mhm. Es war was handschriftlich draufgeschrieben?
Genau.
Was stand drauf?
Es stand in Englisch dann drauf, übersetzt, ich bin ein armer Mann, bitte helft mir, möge Gott euch schützen. Und dann auf der Rückseite eine Adresse und ein Name in Bangladesch.
Was hast du dir dabei gedacht im ersten Moment, als du den Zettel gefunden hast und gesehen hast, das ist halt kein Waschzettel, sondern da ist tatsächlich irgendwie, jemand hat irgendwas geschrieben, wollte dir irgendwas mitteilen?
Also ich habe ihn erstmal wirklich nur angestarrt, diesen Zettel, und habe gedacht, träumst du das jetzt oder passiert das jetzt hier wirklich? Ja, und dann sind mir 1000 Sachen durch den Kopf geschossen. Ich habe ihn aber von Anfang an direkt ernst genommen, diesen Zettel.
Ja, man hätte ja natürlich auch denken können, irgendwie, das ist halt irgendwie eine Masche, ne? Also dass dann irgendwie entweder jemand sich, man kennt ja diese ganzen Spam-Mails, wo irgendwelche Leute mit irgendwelchen Geschichten zu einem kommen und sagen, bitte überweis mir, weiß ich nicht, 500 Euro, weil meine Tochter ist krank und was weiß ich, ne? Und es ging ja auch durchaus um monetäre Hilfe, so, ne? Warst du da am Anfang skeptisch und hast du gedacht so, ja, von wegen, wahrscheinlich steckt in jedem zweiten Hemd so ein Zettel drin und so?
Also ich war nicht skeptisch. Mein Mann war sehr skeptisch. Mhm. Also der hat von Anfang an gesagt, also also da veräppelt dich jemand. Das ist nie im Leben echt, das ist eine Masche. Und dann habe ich gesagt, nee, ich sag, guck mal, wie das geschrieben ist. Sag ich, wenn das eine Masche wäre, dann stand da eine Kontonummer, irgendwas drauf. Mhm. Ich sage, aber der war auch so in Eile geschrieben. Das sah man eben, weil er so verwischt war. Mhm. Als wenn die Tinte noch nicht mal Zeit hatte zum Trocknen. Und das ließ mir einfach keine Ruhe. Also für mich war eigentlich klar, das ist ernst.
Mhm. Auch weil es eben, wie du gerade schon gesagt hast, keine Kontonummer oder weiß ich nicht, irgendeine Möglichkeit, wie man halt irgendwie vielleicht auch anonym bezahlen hätte können, sondern es ging um eine Adresse, also eine richtige Postadresse stand hinten drauf.
Genau, es stand eine Postadresse in Bangladesch drauf. Mhm. Ich habe dann direkt erstmal gegoogelt, habe geguckt, gibt's das? Habe dann diesen Distrikt, also es ist da unterteilt in Bangladesch in Städte, dann Unterdistrikte und dann gibt es nochmal diese Dörfer. Mhm. Und diese Unterdistrikte, den habe ich tatsächlich dann gefunden, nur das Dorf nicht. Mhm. Gut, heute weiß ich, es ist eine Ansammlung von Hütten, die wird wahrscheinlich auf keinem Atlas zu finden sein.
Mhm. Aber du bist direkt rangegangen, ja? Du hast direkt gesagt, so irgendwie, ich will herausfinden, was hinter dem Zettel steckt. Hast dich von einem Mann da nicht abhalten lassen, der, wie du gerade gesagt hast, ja, ein bisschen vorsichtig skeptisch war.
Nee, also ich habe direkt erstmal nachgeguckt. Und als ich dann sah, das gibt es wirklich in Bangladesch, ja, da war ich irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Mhm. Ne? Also, und
was war das dann in dir, was dich da bewegt hat? Ist das eher Neugier? Also bist du ein neugieriger Typ und willst Sachen herausfinden? Oder ist das direkt auch Hilfsbereitschaft gewesen?
Nee, also es war erstmal nur Neugierde. Mhm. Also wirklich zu gucken, was steckt dahinter, wer steckt dahinter, warum hat er das gemacht?
Mhm.
Also das war meine Intention.
Aber du bist schon auch ein hilfsbereiter Mensch von Natur aus, ne?
Ja, also die Leute sagen das immer, also ich selber sehe das so nicht. Also ich halte mich für einen ganz normalen Menschen, wenn man helfen kann, dass man dann auch hilft in seinem Rahmen.
Mhm. Sehen sicherlich nicht alle so, sonst wäre die Welt wahrscheinlich eine andere, aber es ist sicher eine gute Einstellung. Und du wolltest helfen in dem Fall, zumindest wolltest du wissen, was hinter diesem Zettel steckt, weil du gedacht hast, da ist irgendwas hinter. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also du hast die Adresse nicht komplett rausfinden können, du hast einen Distrikt in Bangladesch gefunden. Naja gut, was machst du damit? Keine Ahnung, wie bist du weiter vorgegangen?
Ja, also ich habe dann einen Umschlag einfach genommen, habe einen Brief geschrieben auf Englisch und habe dann mal 30 Euro in Dollar umgewechselt und habe die da reingesteckt und habe gesagt, okay, dann gucken wir mal, was passiert jetzt.
Und ist was passiert?
Ja, es hat fast 8 Wochen gedauert und dann kam tatsächlich eine Antwort zurück. In der Zwischenzeit haben natürlich alle Kritiker gesagt, siehste, Badge doch reingefallen. Ne? Mhm. Ja, aber nach 8 Wochen kam dann wirklich eine Antwort. Ein 2 Seiten langer Brief mit Bildern von eben besagtem Ghazi.
Hast du damit gerechnet? Also ich meine, 8 Wochen, ne, ist eine lange Zeit. Hast du es zwischendurch aufgegeben?
Nee, eigentlich nie ganz. Also ich habe irgendwie, glaube ich, immer an das Gute im Menschen und habe gedacht, das macht keiner. Also der meldet sich irgendwann. Und das war auch dann so.
Was stand im Brief? 2 Seiten ist schon eine ganze Menge, ne?
Ja, also er hat sich dann beschrieben, seine Lebenssituation eben. Hat Bangladesch in den blumigsten Worten, die man sich vorstellen kann, also es hätte glatt aus dem Reiseführer sein können, beschrieben. Ja, und dann immer wieder, dass er uns dankt und Gott uns beschützen möge und eben mehr auch über uns erfahren wollte.
Was war auf den Fotos drauf? Du hast von Fotos gesprochen?
Ja, das war einmal, wie ich heute weiß, ein Hochzeitsfoto. Also da war Ghazi mit seiner Frau Raia drauf. Und das war witzigerweise ein Foto, das von einer Allgäu-Szene Tapete, also wie man hier die Fototapeten kennt. Und das mussten wir dann beide schmunzeln, weil sie stand dann in landestypischer Tracht vor diesem Fachwerkhaus. Das sah so ein bisschen merkwürdig aus. Ja, und dann waren dann Schwarz-Weiß-Bilder von seinen Eltern und seinen Geschwistern. Ja, und da ist mir dann anders geworden. Also der Vater sah also ganz, ganz dürr und hager aus. Meine Kinder damals, also meine älteste Tochter sagte damals, boah, die sehen aus wie die Bilder, die wir gesehen haben vom KZ.
Also Eltern in einem schlimmen Zustand.
Ja.
Hat er in dem Brief irgendeinen Wunsch geäußert? Also ging's dann auch irgendwann um Geld? Weil ihr habt ihn dann beschlossen, ihn zu unterstützen. Oder ist das dann von euch gekommen?
Also er hat in dem Brief nicht gebettelt. Er hat zwar erklärt, dass sie eben so gut wie kein Geld haben, dass er keine Arbeit hat, beziehungsweise in der Textilfabrik 30 Euro verdient.
Im Monat.
Im Monat. Aber dass sie tagelang nichts zu essen haben. Aber er hat nicht explizit nach Geld gefragt. Aber gut, wie willst du anders helfen als mit Geld?
Kannst du die Lebenssituation noch so ein bisschen genauer beschreiben von Ghazi? Du hast gesagt, er arbeitet in einer dieser Textilfabriken, die uns wahrscheinlich mittlerweile nach dem großen Unglück in Bangladesch vor Augen sind. Ist das so eine Fabrik, in der Ghazi gearbeitet hat oder arbeitet?
Also er hat da gearbeitet, jetzt arbeitet er dann nicht mehr. Also es war genau so, eine Fabrik war das. Und die war eben in Dhaka. Und das bedeutete für Ghazi, dass er die ganze Woche in Dhaka bleiben musste. Das hieß, er musste sich dort ein Zimmer nehmen. Das Zimmer wiederum wurde vermietet von dem Inhaber der Textilfabrik.
Ah, sehr geschickt.
So, dass man damit ja schon mal wieder diesen Lohn drücken konnte. Er musste dort leben und das im Endeffekt von den umgerechnet 30 Euro zu seinen 12 Leuten ins Dorf maximal 5 bis 7 Euro kam. Und das war natürlich für 12 Personen viel, viel zu wenig.
12 Personen, wer sind diese 12 Personen, die er da alle...
Das waren seine Eltern, seine Geschwister, seine Frau... Der Schwager, also der Bruder von Raia und die Schwiegereltern auch noch mit.
Und mittlerweile hat er auch 2 Kinder. Ne?
Mittlerweile hat er 2 Kinder.
Das heißt, für die braucht man ja dann im Zweifel auch dann ein bisschen Geld.
Genau, aber die waren ja damals zu dem Zeitpunkt eben noch nicht da. Aber
eine sehr schwierige Situation, ja, kann man auf jeden Fall.
Zumal er hatte kein festes Haus, er hatte eine Wellblechhütte. Bei jedem Monsun sind wir ja unten von Zyklonen betroffen und jedes Mal war danach die Hütte weg. Sodass immer wieder bei Null angefangen wurde.
Was ist dir bei dem Brief durch den Kopf gegangen, als du die Zeilen gelesen hast und dann die Fotos auch gesehen hast? Das war dann sofort für dich klar, ich will da helfen?
Ja. Also das stand für uns dann außer Frage. Wir haben uns dann auch eben durchs Internet mal schlau wirklich gemacht, wie sieht das mit den Textilarbeitern aus? Das war ja alles vor Tana Rampai. Da hat sich ja kaum einer hier in Deutschland darüber Gedanken gemacht. Und als ich dann wirklich diese erschreckenden Bilder gesehen habe, da habe ich nur gedacht, ja, da musst du einfach helfen. Es war für mich dann mittlerweile auch so durch die Bilder, als würde er wirklich leibhaftig vor mir stehen und mich fragen, kannst du mir helfen?
Und dann hast du beschlossen, ihn zu unterstützen oder die Familie zu unterstützen oder ihr habt es beschlossen, weil dein Mann war zwischenzeitlich dann auch überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Und Du hast gerade gesagt, wie soll man da helfen, außer mit Geld? Ihr habt dann beschlossen, monatlich Geld rüberzuschicken. Genau. Wie viel war das dann?
Wir haben am Anfang haben wir 30 Euro überwiesen. Mhm. Wir haben dann dafür unser, wir hatten so eine monatliche Unterstützung bei den Johannitern. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kündigen wir das, weil wir hatten auch 4 Kinder. Und dann haben wir gesagt, dann kriegt er das, dann geht das wenigstens 1:1.
Und dann weiß man genau, wo das Geld hingeht
genau.
Und kann es im Zweifel genau nachvollziehen.
Genau. Ja. Und das haben wir dann gemacht. Ja, und dann hat das sich nachher auf 50 erhöht. Mhm. Und jetzt mittlerweile sind wir eben bei 70 Euro im Monat, weil eben auch der Junge mittlerweile 12 ist. Und mit Einschulung haben wir das Geld erhöht, dass wir gesagt haben, er muss den Jungen zur Schule schicken. Mhm. Und das ist auch eine ganz klare, also eine Bedingung, die wir an das Geld geknüpft haben. Mhm.
Dass auch quasi die Kinder ordentlich dann auch ausgebildet werden.
Genau, weil ich denke, das ist das Einzige, wie er da rauskommt. Mhm. Der Kleine, dass der vielleicht mal eine bessere Zukunft hat wie seine Eltern.
Hm. Das bedeutet aber für die Familie jetzt ein ganz neues Leben, seitdem ihr die unterstützt. Und das sind ja jetzt auch schon 13 Jahre.
13 Jahre.
Mhm. Weil du hast gerade gesagt, normalerweise ist ein Gehalt, Monatsgehalt 30, 35 Euro vielleicht. Und jetzt mit mittlerweile 50 oder 70 Euro, kann man sagen, geht es denen einigermaßen gut?
Also es ist so, dass sie sich davon jeden Tag essen, dass sie jeden Tag essen können. Mhm. Er hat sich von unserem Geld jeden Monat 30 Steine gekauft.
Mhm.
Die hat er dann auf Seite gelegt, bis er genug Steine zusammen hatte, für jetzt ein festes Steinhaus zu bauen, sodass er wirklich vor Unwettern geschützt ist. Also es sind Fenster, Türen, alles drin.
Mhm.
Er hat sich ein kleines Stück Land gekauft, was er vorher nicht hatte. Dort hat er jetzt ein paar Bäumchen angepflanzt mit Früchten, die er dann zur Saison verkauft. Also er kann keine großen Sprünge machen von dem Geld, das soll er aber auch nicht. Er soll sich immer noch was dazu verdienen müssen, aber er kann zumindest jeden Tag essen.
Habt ihr irgendwann mal drüber nachgedacht, dass es natürlich dann auch irgendwie irgendwann zu einem Punkt kommen kann? Also du beschreibst im Buch auch, das ist eine Freundschaft und wir werden gleich auch noch feststellen, dass es Indizien dafür gibt, dass es wirklich eine Freundschaft ist. Aber ist dir irgendwann der Gedanke gekommen, der könnte mich auch einfach nur ausnutzen, weil ich habe das Geld und na klar ist der nett zu mir, weil ich habe das Geld?
Ja, also den Eindruck hatten wir dann schon. Das war also noch gar nicht so lange her, knapp vor 2 Jahren war das.
Mhm.
Er meldete sich dann kaum noch, immer so kurz vor Monatsende kam dann mal eine WhatsApp, so nach dem Motto, hallo, ihr denkt ja dran, ne? Bald ist der Erste, ich bräuchte mal Geld. Und dann kam dann zum Beispiel, ja, es ist da Zuckerfest oder Aidfest, wie die das nennen, er bräuchte neue Klamotten für die Kinder. Ja, wo ich dann ganz klar gesagt habe, pass mal auf, ich kaufe auch nicht zu jedem Fest für unsere Kinder neue Klamotten.
Klar.
Das muss nicht sein. Und da beschlich uns dann schon der Gedanke, dass wir da irgendwie so ein bisschen die Melkkuh sind. Und er liegt da und wartet auf das Geld. Was ich im Nachhinein revidieren musste und da auch wirklich sehr traurig drüber war, dass ich so von ihm gedacht habe.
Kommen wir vielleicht gleich noch zu, weil du sagst, es war immer nur eine WhatsApp dann in dieser Phase. Ihr hattet ja dann einen sehr engen Kontakt plötzlich. Ja. Ne? Und ihr seid tatsächlich auch hingefahren, mehrfach schon da gewesen. Und bevor ihr das erste Mal da gewesen seid, muss man vielleicht dazu sagen, dass ihr jetzt nicht so die großen Weltumreiser seid. Ich glaube, es war das erste Mal, dass du überhaupt geflogen bist.
Ja,
ne?
Das war der erste Flug meines Lebens. Ja.
Wie war das dann für euch dann in diesem ja doch auch sehr anderem Land, uneuropäischen Land zu sein, wo es, glaube ich, wenn man so aus europäischem Blickwinkel drauf schaut, doch schon sehr chaotisch und einfach sehr anders zugeht? Wie habt ihr euch da gefühlt?
Also wir haben wirklich einen Kulturschock vom Allerfeinsten bekommen. Das fing wirklich am Flughafen an. Wir sind da rausgekommen und da war so ein Bauzaun um diesen Flughafen herum. Und in diesem Zaun hingen Hunderte von Leuten und die brüllten, was das Zeug hielt. Mhm. Und wir haben gedacht, die stürmen jetzt gerade hier den Flughafen. Aber das Wachpersonal, was da rumlief, die waren völlig relaxed. Wir wurden immer nervöser, je relaxter die wurden. Ja, im Nachhinein haben wir erfahren, das sind wirklich Rikscha-Fahrer, die da auf Kundschaft warten, weil die nicht in den Flughafen rein dürfen. Ja, und es stinkt da eben penetrant nach Müll, nach Urin. Und wenn man dann durch die Hauptstadt durchfährt, also überall liegen Verletzte, Behinderte, man weiß nicht, schlafen die, sind die vielleicht schon tot? Also es ist ziemlich happig.
Habt ihr euch vorher Gedanken darüber gemacht, wie es so in solchen Teilen der Welt aussieht, die wir vielleicht auch dann einfach eher nicht zu Gesicht bekommen, wenn wir nicht durch Zufall mal in Bangladesch Urlaub machen, was eher wenig Menschen machen? Ne?
Ja, also wir sind da völlig blauäugig hin, also wir sind auch ohne Impfung, ohne alles dahin geflogen.
Es musste relativ schnell gehen.
Ja,
ne?
Klar, es musste schnell gehen. Wir hatten noch nicht mal Pässe, keinen Reisepass, nichts. Da wurde so ein vorläufiger beantragt. Also uns hat es dann wirklich, ich sag mal, wirklich kalt erwischt. Ne? Weil darauf war ich überhaupt nicht gefasst. Weil man sieht es immer im Fernsehen, hat man klar schon mal von Afrika oder Indien Bilder gesehen, aber es ist halt diese Mattscheibe dazwischen. Mhm. Und wenn man das dann so hautnah riecht, fühlt, ist das doch schon was anderes. Mhm.
Ihr seid mit Journalisten darunter geflogen, es wurde eine Reportage über euch gemacht und deswegen ging das dann auch so ein bisschen mehr oder weniger hoppla hopp. Genau. Ne? Das heißt, ihr hattet auch nicht so viel Zeit, euch da Gedanken drüber zu machen, ob ihr das wollt. Also ob ihr, ne, das, ich meine, das eine ist ja irgendwie zu sagen, okay, ich habe ein gutes Gefühl dabei, wenn ich eine Person unterstütze. Aber es, man fährt ja, fliegt ja so total ins Ungewisse, ja. Mal abgesehen von dem Kulturschock. Ne? Du weißt ja auch gar nicht, wie die Menschen sind und ob... Ne, ob das irgendwie cool wird mit denen.
Ja, aber das Hauptproblem, was wir hier hatten, war, dass wir dem Gazi eben das Geld geschickt hatten per Umschlag und dann plötzlich Trittbrettfahrer aufgetreten sind, die von uns Geld wollten, sodass wir gesagt haben, jetzt haben wir dem Strohhalm hingereicht, aber wir können ihm kein Geld mehr schicken, weil das kommt nie mehr bei ihm an.
Mhm. Kannst du das kurz ein bisschen erklären? Was sind das für Trittbrettfahrer gewesen?
Ja, wir wissen es bis heute nicht. Bei uns kamen dann wirklich Anrufe rein, die gesagt haben, sie wären Gazi und sie bräuchten Geld. Die gaben uns dann sogar Kontonummern und was weiß ich nicht an.
Auch aus Bangladesch?
Auch aus Bangladesch. Mhm. Also es war zumindest bangladeschische Vorwahl auf dem Display. Und wenn man da zurückgerufen hat, dann meldete sich da keiner mehr. Sodass wir gesagt haben... Eben zu dem Zeitpunkt hatte der Dirk, mit dem ich auch das Buch zusammengeschrieben habe, arbeitet bei Stern TV und die wollten eigentlich nur eine Reportage drüber machen, haben dann von unserem Dilemma erfahren und sagten, dann wisst ihr was, wir fliegen runter und dann klären wir das vor Ort. Und das war eben der Hauptgrund und deswegen musste das auch alles holter die Polter gehen.
Wie war das dann, als ihr euch das erste Mal begegnet seid? Also das war ja erstmal natürlich ein relativ langer Ritt, ne, Flug und dann wohnt die Familie ja auch ziemlich in the middle of nowhere, ne? Also erstmal lange Reise, Kulturschock.
End of nowhere fast. Ja.
Was war das für eine Situation, als euch dann das erste Mal gegenübergestanden
habt? Also war komisch. Also irgendwie hat man sich gefreut und ich werde ihm am liebsten, hätte ich ihn umarmt und sonst was. Und dann denke ich, nee, kannst du jetzt auch nicht machen. Du weißt ja nicht, ist ja nicht jeder so ein Rheinländer, der sich mal gerade drücken und bützen lässt. Machst du mal besser nicht. Und bin die dann wirklich so erstmal nur mit ausgestreckter Hand einfach entgegen. Und er war aber genauso nervös und aufgeregt wie
vorsichtig
wir auch.
Vorsichtig ein bisschen.
Ja. Er sagt immer nur, I'm happy, I'm happy, I'm happy. Aber es hat sich dann wirklich sehr, sehr schnell gelegt. Also es war, glaube ich, keine halbe Stunde. Da war es, als würde man sich ewig kennen. Das war komisch.
Wie war das denn mit der Verständigung? Weil auf dem Zettel, das war schon eher so ein gebrochenes Englisch. Ja. Wahrscheinlich hast du das dann in dem Brief ähnlich erlebt, gehe ich ja davon aus. Wie habt ihr euch dann verständigt?
Also wir hatten da einen Dolmetscher auch bei, der eben mit mir Englisch sprach und mit Gazi dann eben Bangla. Aber wir sind auch da schon irgendwann, weil uns die Kamera auf den Nerv gegangen sind wir dann mal kurz abgehauen. Es geht, wenn man sich über Vokabeln verständigen kann, geht's. Also man darf dann keine Grammatik oder sonst was, wenn man einfach Vokabeln, also es geht irgendwie.
Und dann kann tatsächlich aus so einer Begegnung auch über Landes- und Sprachgrenzen hinweg sowas wie Freundschaft entstehen. Du sagst, das ist bis heute eine Freundschaft.
Ja. Also ich denke mal, so wie es Leute gibt, was ich auch nie geglaubt habe, die sich übers Internet verlieben in jemanden, glaube ich auch, dass man so eine Freundschaft nur über Textnachrichten und Bilder rüberbringen kann.
Und das ist ja dann auch das, was hinterher passiert ist. Ihr habt ihm die Möglichkeit gegeben, auch ein Handy anzuschaffen und dann, nachdem ihr da gewesen seid, seid ihr wirklich in engen Kontakt getreten.
Genau. Ja. Wir sind am Anfang dann wirklich über SMS, da gab es ja WhatsApp noch gar nicht, haben wir SMS gemacht. Das war dann weniger, weil es halt eben teurer war. Aber seit es WhatsApp gibt, sind wir also fast täglich in Kontakt miteinander. Und uns hat eben auch die erste Geburt des Kindes, das war ja wirklich ein Drama. Das ist was, wo uns wirklich dann zusammengeschweißt hat.
Was war das Drama? Vielleicht kannst du die Geschichte noch kurz erzählen.
Ja, also bei unserem ersten Besuch haben wir dann überraschenderweise festgestellt, dass Raia hochschwanger war. Und da stand für meinen Mann, wir haben uns dann erkundigt und dann sagte man da eben, ja, Hausgeburten sind normal. Daher auch eine hohe Kindersterblichkeit oder auch Frauensterblichkeit.
Und Hausgeburt heißt dann in dem Fall wirklich dann irgendwie in der Hütte damals, ohne
Mama
Arzt,
und
ohne Hebamme. Genau, okay, verstehe.
Machen das dann. Und dann stand für uns fest, sie war so sehr zierlich und sie sah auch für mich so jung aus, dass da so meine Mutterinstinkte durch. Dann habe ich gesagt, nee, komm, das Mädchen muss in ein Krankenhaus entbinden. Und haben dann wirklich Geld dagelassen. Aber wie der Teufel es wollte, bei der Entbindung gab es dann Probleme, sodass ein Kaiserschnitt fällig wurde.
Der wahrscheinlich dann nochmal ohne Krankenversicherungssystem und so weiter eine teure Angelegenheit ist. Ne?
Ja, genau. Und Gazi hat dann eben nachts bei uns angerufen. Das Telefon klingelte Sturm und ich verstand dann immer nur Raia, Baby. Und ich kriegte also nichts aus ihm raus. Mhm. Und irgendwann hatte ich dann einen Arzt am Telefon, der mir dann erklärt, es müsste eine Sektio, also Kaiserschnitt, vorgenommen werden. Ja, habe ich gesagt, ja, dann mach mal, ne? Ja, sagt er, nee, kein Geld, ne? Mhm. Ohne Geld würde er nichts machen. Und dann
krass. Auch das sind Dinge, die man sich einfach nicht vorstellen
nein.
kann. Ne? Das,
und ich guckte diesen Telefonhörer an und sagte, ja, was passiert denn? Ja, und dann sagt er, ja, dann sterben die beiden. Und dann habe ich ihm erklärt, ja, wir haben hier mitten in der Nacht, ich kann kein Geld schicken. Und er hat sich dann wirklich bereit erklärt, dass wir ihm einen Fax schicken, indem wir die Kosten in Höhe von 500 Euro für den Kaiserschnitt übernehmen würden. Ja, und eine gute Stunde später rief Gazi dann an und meinte, Baby wäre auf der Welt. Er sagte dann, Little Martin ist der. und Raia ging es auch den Umständen entsprechend gut. Mhm. Ja.
Wahnsinnsgeschichte, ja.
Ja. Mhm. Das hat uns auch sehr, sehr lange beschäftigt.
Ihr seid ja jetzt auch schon zweimal selbst da gewesen in Bangladesch, habt Gazi und seine Familie besucht. Wie läuft denn so ein Treffen ab? Was macht ihr da, wenn ihr da vor Ort seid?
Also der erste Besuch, der war wirklich, dass wir nur einen halben Tag mit Gazi hatten,
ja.
weil diese ganz bis dahin, das wusste keiner von uns, dass das ewig lange dauerte, sodass im Endeffekt nur ein halber Tag blieb. Jetzt beim zweiten Mal sind wir direkt bis Khulna geflogen und Gazi hatte die Möglichkeit, durch eine Tante von Raia, die wohnt wohl in Khulna, dort zu schlafen.
Ah, okay.
So dass wir dann im Hotel und wir waren dann wirklich von morgens bis abends 5 Tage lang zusammen.
Wie ist die Freundschaft mittlerweile? Es gab so einen kleinen Knick, der dir retrospektiv auch so ein bisschen leid tut. Wie ist eure Beziehung heute?
Also heute glaube ich Gazi wirklich all das, alles was er uns sagt, weil wir konnten uns jetzt überzeugen, dass er das, all das, was er uns gesagt hatte, auch stimmte. Wir hatten sogar eine Situation, wir waren eben in diesem Krankenhaus, wo Raia entbunden hatte. Und da nannte der Arzt uns eine ganz andere Summe, die der Kaiserschnitt kosten würde, als die Gazi uns genannt hatte. Und ich sah dann, wie Gazis Kamm immer mehr schwoll. Und er telefonierte dann anschließend, nachdem wir weg waren, wohl mit dem Arzt, das hat uns unser Fahrer gesagt, und wollte sein Geld zurückhaben. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Gazi, komm, es ist doch bezahlt. Und dann ist er wirklich zusammengebrochen, hat geweint und hat gesagt, ich möchte nicht, dass ihr denkt, ich wäre ein Lügner. Weil für ihn war das jetzt so, er hat ihn als Lügner dargestellt.
Klar,
und diese Reaktion, die da aus ihm rauskam, habe ich gedacht, du bist so eine ehrliche Haut. Mhm. Da habe ich mich also wirklich geschämt dafür, dass ich ihm damals so misstraut habe.
Mhm. Wie hat die ganze Geschichte jetzt dein Leben verändert? Die letzten 13 Jahre, was ist passiert auch in dir, in euch, seitdem du diesen Zettel gefunden hast?
Ja, ich denke einfach mal, dass man einen ganz anderen Blick auf die gesamte Welt bekommen hat. Einen ganz anderen Blick auch jetzt gerade im Hinblick auf Flüchtlinge, die hier sind, dass ich da auch viel, viel mehr Verständnis habe. Also ich weiß auch, dass ich früher gedacht habe, naja, Wirtschaftsflüchtlinge, ne? Die wollen nur Geld. Aber wenn man sieht, wie manche Leute leben müssen, dann kann ich das verstehen. Bevor mein Kind verhungert, versuche ich auch woanders hinzukommen. Und ja, für uns selber einfach, dass man bewusster mit seinen Sachen umgeht und das viel mehr wertzuschätzen weiß, was ich hier habe.
Mhm. Kaufst du noch Mode made in Bangladesch?
Ja, weil ich mich eben überzeugen konnte, dass es nicht nur Billiglabels sind, die da unten produzieren lassen. Also wenn ich ein Markenlabel hier kaufe, kann mir das genauso passieren, dass das in Bangladesch produziert worden ist. Ich finde es auch nicht gut, dass die Leute so wenig da verdienen, aber ich glaube nicht, dass wir das damit regeln können, indem wir sagen, wir kaufen keine Klamotten mehr in Bangladesch, weil dann verlieren Tausende ihre Arbeitsplätze da unten.
Hast du denn den Eindruck, also ihr konntet euch jetzt bei eurem letzten Besuch auch eine Fabrik anschauen, hast du den Eindruck, es geht da irgendwie vorwärts, es tut sich da was auch nach dem großen Unglück?
Ja, also wir waren ja in einer Fabrik drin und es geht langsam voran, aber es geht voran. Also es waren Fluchtwege da, es waren Sicherheitsvorkehrungen da, es waren Feuerlöscher da. Wir haben Betriebsräte mittlerweile, nicht in allen Fabriken. Also man sieht, da tut sich was. Auch die Löhne, haben die Arbeiterin selber gesagt, liegt mittlerweile zwischen 70 und 90 Euro schon. Sodass man wirklich sagt, da hat sich was getan. Nur sind 10 Jahre aber in so einer Industrie auch keine wirklich lange Zeit. Also sodass mir das wirklich Hoffnung gibt, dass da was passiert.
wenn du sagst, du kaufst weiterhin Made in Bangladesch oder Made in wo auch immer in Billiglohnländern, weil wir es eh nicht kontrollieren können, was glaubst du denn, wer kann es regeln? Also was wäre für dich eine Lösung? Also offensichtlich tut sich da ja über politischen Einfluss schon ein bisschen was. Ist die Politik da noch mehr gefragt, deiner Meinung nach?
Ja, ich denke einfach, dass man Löhne so auszahlen müsste, dass die Leute da wirklich von leben können. Also das gilt ja jetzt nicht nur in Bangladesch so, das geht auch hier in Deutschland so, dass es nicht sein kann, dass Leute den ganzen Tag arbeiten gehen und davon ihr Leben nicht finanzieren können, zumindest die Grundbedürfnisse nicht. Und das finde ich, das sollte in jedem Land der Welt so sein.
Warum hast du dir denn überlegt, dass diese Geschichte dringend in ein Buch muss?
Ja, weil ich einfach finde, es ist wirklich ein modernes Märchen einfach. Und ich die Leute einfach daran teilhaben lassen wollte und zu sagen, Leute, man kann auch als normaler Mensch irgendwas bewegen mit Kleinigkeiten. Und man muss eben nur wachsam sein und vielleicht einfach mal ein Auge für sein Gegenüber und für die Welt haben.
Das heißt, die Message, die du übermitteln wolltest, ist jetzt nicht unbedingt, hört auf, Billigmode zu kaufen oder achtet mehr auf eure Umwelt, was sicherlich auch ein wichtiges Thema ist und was sicherlich auch ein Thema ist, was dich bewegt und was im Buch natürlich auch ein Thema ist. Aber es geht vielmehr um Helfen und Dankbarkeit.
Ja, vor allen Dingen, dass man sagt, man wird nicht immer nur im Materiellen entlohnt. Also Gazi zum Beispiel kann uns ja nicht mit materiell irgendwie entlohnen. Aber für all die Einblicke, die er uns gibt, oder auch jetzt, wie wir dann da waren, das, was er uns da zeigt und von sich preisgibt, das kann ich mit keinem Geld der Welt wieder zurückbezahlen. Und das kann mir auch keiner mehr nehmen.
Was hast du so für Reaktionen oder was habt ihr so für Reaktionen aus eurem Umfeld bekommen? Also spätestens auch nachdem das Buch ja nochmal für ordentlich Öffentlichkeit jetzt gesorgt hat, aber wahrscheinlich ja auch schon in den letzten 13 Jahren. Was haben so bekannte Freunde dazu gesagt, dass ihr quasi ja mehr oder weniger wildfremde Menschen unterstützt?
Also ich muss sagen, seit das Buch rausgekommen ist, sind die Kritikerstimmen irgendwie verstummt.
Ach, tatsächlich?
Ja. Also.
Hätte ich ja tatsächlich umgekehrt erwartet. Ne? Also gerade weil, du hast ja gerade schon angesprochen, die Stimmung in Deutschland jetzt nicht immer die allerbeste ist, wenn es auch ums Thema Flüchtlinge geht. Hätte ich vermutet, dass dir da auch aus der Ecke schon das ein oder andere entgegengeschlagen
wäre. Genau, das habe ich eigentlich auch mitgerechnet. Ja. Aber ich glaube eben, weil das Buch eben nicht auf erhobenen Zeigefingern, sondern wirklich mehr auf Gefühl. Also die meisten Reaktionen, die ich bekommen habe, ist, dass die Leute gesagt haben, ich habe einfach nur geweint an manchen Stellen und an manchen musste ich total lachen. Sodass es wirklich um persönliche Sachen eben geht und nicht diesen erhobenen Zeigefinger ist. Also bis jetzt habe ich keine negativen Reaktionen. Vorher kam schon ganz oft, dass gesagt wurde, ja, er sucht ja doch hier jemand in Deutschland, den du finanzieren kannst. Hier gibt es auch genug arme Leute. Natürlich gibt es das und es ist auch wichtig, dass es Leute gibt, die sich darum kümmern. Aber mir ist Gazi im wahrsten Sinne des Wortes zugeflogen und ich hätte ihn nicht da stehen lassen können. Ich bin ja nicht hingegangen, habe gesagt, so, ich suche mir jetzt einen Bangladeschi, den ich da mal ein bisschen finanziere. Das war es ja nicht. Also es ist ja wirklich aus seiner Not heraus, ich sag mal, wirklich eine Freundschaft entstanden, die für ihn gut ausgegangen ist und für uns auch.
Hast du ihn eigentlich mal nach dem Zettel gefragt?
Ja, also das haben wir gemacht und auch vor allen Dingen, um zu wissen, hat er wirklich nur einen Zettel reingetan. Und er sagte, ich habe wirklich nur einen getan. Und genau in den XXL-Hemd, weil er der Meinung war, wer XXL trägt, der hat auch XXL-Geld, weil der kann ja auch essen. Das war so seine wirklich verquere Meinung.
Und warum war er so schnell geschrieben? Wahrscheinlich, weil es gefährlich für ihn war.
Genau, er war in der Endkontrolle und er musste den Zettel, also er hatte die Hemden im Prinzip schon verpackt vor sich und konnte dann nur ganz schnell noch was reinschieben, bevor die dann eben in den Versand ging.
Wie wird euer Leben weitergehen in Beziehung auf Bangladesch? Könntet ihr euch vorstellen, bald ist Rente ein Thema und so weiter, euch dann noch irgendwie mehr zu engagieren?
Also für uns steht fest, wir werden jetzt erstmal Gazi weiter unterstützen und auch dafür sorgen, dass das zweite Kind zur Schule gehen kann. Und sollte es uns gesundheitlich und finanziell möglich sein, wollen wir in der Rente halb Deutschland, halb Bangladesch.
Ach, tatsächlich?
Ja, und wollen da gerne so eine Art Entwicklungsarbeit machen. Müssen wir eben gucken mit unseren Fähigkeiten, wo man sich da einbringen kann. Aber ich denke, da gibt es genug Sachen. Sei es jetzt, ich bin Arzthelferin gelernte, mein Mann ist Roller- und Jalousiebauer. Also ich denke mal, irgendwo werden wir uns da schon einbringen können. Und das wäre unser Traum eigentlich.
Also ein kleiner Zettel, der tatsächlich zwei Leben nachhaltig verändert hat, kann man sagen. Und vielleicht noch nachhaltiger verändern wird. Vielen lieben Dank. Claudia Klütsch war zu Gast hier in Dein Sonntag. Sie hat eine Geschichte erlebt rund um einen Zettel, der das Leben von ihr und ihrem Mann doch ziemlich verändert hat. Und diese Geschichte, die hat sie in ein Buch geschrieben. Von einem kleinen Zettel, der in einem Herrenhemd um die halbe Welt reiste und unser Leben für immer veränderte. Eine wahre Freundschaftsgeschichte. So heißt das Buch. Und wenn ihr mehr über diese Geschichte erfahren wollt, ausführlich, könnt ihr sie genau da nachlesen. Einen schönen Sonntag dir noch und alles Gute.
Das wünsche ich dir auch. Dankeschön.
Danke.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.